Herzlich begrüßen zum Videogespräch der ATTAC-Projektgruppe Soziale Frage mit Dr. Johannes Rock vom Paritätischen Dachverband. Dr. Rock ist Abteilungsleiter für Arbeit, Soziales und Europa und ein ausgewiesener Experte zum Thema, unter anderem jetzt auch gerade aktuell mit einer Stellungnahme zum bisher noch unveröffentlichten 6. Armuts- und Reichtumsbericht. Also Ihre Veröffentlichung empfehle ich nur jedem, vielfältig beim Paritätischen Dachverband nachzugucken. Ganz vorneweg möchte ich nochmal Joachim Rock danken, dass er sich heute Abend zur Verfügung stellt, denn er ist viel beschäftigt und permanent in Videokonferenzen unterwegs und hat sich trotzdem Zeit genommen. Also wirklich herzlichen Dank. Mein Name ist Renate Jonas und ich bin Mitglied der Projektgruppe Soziale Frage bei ATTAC, deren Mitglieder Irene, Ingeborg, Marie-Dominique, Marianne, Rainer, Rolf, Ralf und Veronika diese Veranstaltung vorbereitet haben. Die Projektgruppe Soziale Frage ist Ende 2020 ins Leben gerufen worden, mit der Intention, die soziale Seite der sozial-ökologischen Transformation umfassender zu bearbeiten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie und die getroffenen Maßnahmen zu einer Zuspitzung der sozialen und politischen Konflikte führen. Es gilt, solidarische Forderungen und Lösungen zu entwickeln, in Richtung Stärkung von Gemeingütern, Schaffung von Teilhabe an sozialer Infrastruktur. Klar ist, dass Armut nicht ohne Reichtum diskutiert werden kann und dass solidarische Lösungen auch eigentlich das meistens gegen Kapitalinteressen gerichtet sind. Wir haben festgestellt, dass das Thema sehr umfangreich ist. Es gibt auch bei ATTAC mehrere Arbeitsgruppen mit angrenzenden Themenstellungen. Deshalb haben wir heute Abend Schwerpunkte gesetzt. Vorneweg nochmal zum Ablauf. Johannes Rock wird einen Input von etwa 30 Minuten geben und im Anschluss haben wir noch viel Zeit zu diskutieren. Als Zeitfenster hatten wir gedacht von 19 bis 20:30 Uhr. Und wir würden euch bitten, bei euren Wortbeiträgen oder Diskussionsbeiträgen zu sagen, aus welcher ATTAC-Gruppe ihr kommt. Und vor allem aber, dass die Beiträge so auf 2 Minuten begrenzt werden, damit wir nicht zu lange Statements hier haben. Bei Wortmeldungen bitten wir unten im Chat ein M einzutragen, sodass Marie-Dominique, die das Gespräch damit moderiert und den Technikanteil uns zur Verfügung stellt, euch auch das Wort erteilen kann. Ne? Es wird der Anfang der Video-Input von Joachim Rock, den werden wir aufzeichnen. Wir haben uns aber entschieden, die Diskussion erstmal nicht aufzunehmen. Okay, zur groben Struktur. Im ersten Komplex des Inputs gehen wir auf Regelsatzermittlung ein und auf die Frage, warum fordert zum Beispiel der Paritätische Dachverband 600 Euro und 100 Euro Corona-Zulage. Diese Forderung diesen Forderungen haben sich 40 weitere Verbände und Organisationen angeschlossen. Und der Paritätische hat eine Kampagne gestartet mit einem Appell: Armut ist teuer, Corona trifft Arme extra hart, Sozialhilfen jetzt. Vielleicht können wir die Folie mal dazu zeigen. Wir bitten euch, entweder über ATTAC oder aber über den Paritätischen Dachverband nochmal auf die Seite zu gehen und diesen Appell und zu unterzeichnen. Bis jetzt haben 137.000, 138.000 Personen und Verbände den Appell unterzeichnet. Da kommen wir aber näher noch zu. Okay, nach diesem ersten Teil wollten wir noch anschließen, die Frage, wie hat Corona die Situation verschärft und danach die Möglichkeit bieten für eine Diskussion, für Nachfragen, bevor wir dann zum zweiten Komplex kommen, nämlich Wege in die Altersarmut, welche Rolle spielen prekäre Arbeitsbedingungen, Hartz IV und Grundsicherung. Und vor allen Dingen dann wird es, denke ich, spannend, wie stehen die Chancen zur Überwindung von Hartz IV, gerade auch vor dem Hintergrund der Bundestagswahlen. Wie lassen sich die Vorschläge von SPD, Grünen und Linken bewerten, die auch Hartz IV abschaffen wollen? Und dann ganz konkret nochmal an den Paritätischen, welche Handlungsbedarf, vor allem aber welche Handlungsmöglichkeiten sieht der Paritätische auch in nächster Zeit? Das ist also so das Programm, was wir heute vorhaben. Ja, Herr Rock, ich möchte Ihnen das Wort geben und zunächst aber mal mit einer Frage einsteigen. Der SPD-Politiker und Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hält eine Erhöhung des Regelsatzes von 446 Euro auf 600, wie Sie auch gefordert haben, für nicht zielführend, weil er bezweifelt, dass jemand mit 600 Euro deutlich zufriedener wäre. Sein eigenes Gehalt, muss ich so ein bisschen suffisanterweise dazu sagen, muss so etwa über 400.000 liegen. Der Paritätische hat in gleicher Zeit 600 gefordert plus 100 Euro Corona-Hilfe und startet die Kampagne Soforthilfen jetzt. Was sind Ihre Argumente dazu?
Ja, vielen Dank. Das Interview von Herrn Scheele war natürlich ein Anlass zu großer Freude, aber es wäre eine Überraschung gewesen, wenn Herr Scheele mit einem anderen Statement als dem in der Zeit kolportierten an die Öffentlichkeit getreten wäre. Herr Scheele ist auch unter denen, die das Hartz-IV-System vertreten, auch öffentlich derjenige, der von Anfang an dabei gewesen ist, das auch mitgeprägt hat in seiner beruflichen Karriere. Und warum das aus unserer Sicht verfehlt ist, dazu komme ich dann in der Tat gleich. Dabei jetzt erstmal auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich wurde ja schon hinreichend mit vielen Blumen vorgestellt. Danke dafür. Das Doktor können wir im Diskurs wirklich weglassen. Und ich freue mich auf einen spannenden Dialog. Es ist bei diesem ja nicht immer ganz einfachen Thema sicherlich nicht zu verhindern, dass mal eine Frage auftaucht. Das ist ja auch erwünscht. Wenn Sie jetzt nicht in diese Aufnahme hineinsprechen wollen, dafür habe ich dann auch Verständnis, schreiben Sie gerne über den Chat. Das ist ja wunderbar übersichtlich in diesem Online-System. Dann versuche ich das ganz natürlich in meinen Beitrag dann einfließen zu lassen. Wir können das zumindest mal versuchen und wir haben ja dann noch einiges an Zeit dann für die gemeinsame Diskussion. Wir bleiben jetzt einfach mal bei der Titelfolie und ich habe einfach mal eine Frage, um zum Thema hinzuführen und auch zu der Frage, wie hält der Scheele es denn, was müssen wir denn davon halten? Wenn Sie sich das Sozialbudget jetzt vorstellen in Deutschland. Sie sind ja hier unter Profis, hier im sozialpolitischen Arbeitskreis und wir sprechen über Hartz IV. Was würden Sie denn schätzen, wie viel Prozent der gesamten Sozialausgaben in Deutschland, und da würde ich die Sozialversicherungen dann noch mit reinrechnen, wie viel Prozent dafür gehen überhaupt in Hartz IV? Hat da jemand eine Schätzung? Vielleicht auch über den Chat, vielleicht auch direkt mündlich. Immer ein kleines Meinungsbild, was ich sehr gespannt immer einhole. Einige tippen.
20%, sage ich mal.
Wie viel?
20%.
Mhm, vielen Dank. 2 × 10% zusammen auch 20, 12%. Wunderbar. 30%, natürlich mehr als 30%. Ja, wir können es bei dieser Schätzung dann belassen. Ich löse mal auf. Wenn Sie bitte die nächste Folie sich mal anschauen, da finden Sie das deutsche Sozialbudget in einer bekannten und berühmten Grafik für das Jahr 2019 etwas über 1 Billion Euro. Und auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende, der Hartz IV nennen, entfallen davon gerade einmal 4%. In der Relevanz des Sozialbudgets ist diese Leistung, die Grundsicherung für Arbeitssuchende, nicht mal über der 5%-Hürde. Ein ganz kleiner Anteil des Sozialbudgets, aber wenn Sie die sozialpolitische Debatte sich anschauen, dann macht es einen ganz großen Teil dann aus. Und wir sehen, es gibt viele andere Punkte, wo man vielleicht auch schauen könnte, wie man da Gelder dann anders verteilt. Aber dass Hartz IV kostenmäßig unseren Sozialstaat prägen würde und so viel an Geld da aufgewendet würde, das kann man beim besten Willen nicht sagen. Und hinzu kommt, gerade in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, wir haben nach den aktuellsten Zahlen 5,7 Millionen Menschen in dieser Grundsicherung für Arbeitssuchende, die vollständig davon leben. Auch unter diesem Aspekt sind diese 4% des Sozialbudgets eine sehr kleine Summe. Grundsätzlich zu meinem Vortrag, ich weiß, dass Sie alles sehr genau wissen wollen, das ist auch gut so. Ich habe deshalb versucht, das möglichst nachvollziehbar zu machen. Das heißt, Sie sehen unter meinen Folien dann in der Regel einen Link zur Quelle. Da können Sie die Grafik selbst in diesem Fall auch mit Erläuterungen dann abrufen. Sie finden auch im weiteren Verlauf eine Menge an Statistiken, wo Sie dann selbst in Zukunft regelmäßig diese Zahlen aktuell nachschlagen können. Wurde im Vorfeld zum Beispiel angesprochen, regionale Armutszahlen, wo kriege ich die denn regelmäßig her? Da habe ich Ihnen diese Links zusammengestellt, dann können Sie dann jeweils selbst auf die Suche gehen. Ein weiterer Aspekt, und da kommen wir, vielen Dank Vorlage, Frau Jonas, da kommen wir zu Detlef Scheele und seinem Hinweis mit dem 600 Euro, man solle doch arbeiten. Wenn man sich die Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jahr 2019, also die aktuellsten Jahres, die wir bisher haben, anschaut, dann sind das 5,5 Millionen Menschen. Von denen sind erstmal 1,6 Millionen Kinder. Können nicht arbeiten, die sollen nicht arbeiten, die kann man dann erstmal dann abziehen. Wenn wir uns die Gruppe dann weiter anschauen, dann sehen wir, 3,9 Millionen Menschen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende von diesen 5,5 sind überhaupt erwerbsfähig. Von diesen Erwerbsfähigen ist der größte Teil, der tatsächlich bereits in irgendeiner Art und Weise beschäftigt ist. Deutlich über 60%, Sie sehen dieses blaue Tortenstück, die sind zum Beispiel als Aufstocker in ungeförderter Erwerbstätigkeit oder die sind in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die gehen zur Schule, sie sind in Ausbildungsmaßnahmen oder sie sind ebenfalls tätig in Pflege, in der Erziehung, bei Care-Tätigkeiten in unterschiedlichster Art und Weise. Das sind Menschen, die sind einfach nicht arbeitslos, selbst unter diesen erwerbsfähigen Leistungsbeziehern. Und dann bleibt noch ein Anteil von gut einem Drittel der erwerbsfähigen Arbeitslosen, die als arbeitslos geführt sind. Und wenn man sich die anschaut, dann stellen wir fest, die gelten zwar als erwerbsfähige Arbeitslose, aber nochmal mehr als ein Drittel von dieser Gruppe ist gar nicht ganz und gar arbeitslos, sondern die sind auch erwerbstätig, nur weniger als 15 Stunden die Woche. Und wenn sie weniger als 15 Stunden die Woche erwerbstätig sind, dann gelten sie als arbeitslos im Sinne der Statistik. Das sind ganz häufig Minijobber, die auch häufig nur begrenzt leistungsfähig sind. Mit Hartz IV hat man nämlich eine ganze Menge Menschen, die gerade so mindestens 3 Stunden am Tag arbeiten, wenn die 3 Stunden nicht am Stück sein können. Die hat man alle ins System übernommen und damit einen ganz großen Personenkreis da reingeholt. Viele halten da trotzdem eine Vollzeittätigkeit nicht durch. Und das ist auch noch ein Recht. Denn von den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten kommen nur gut ein Drittel arbeitslos und erwerbsfähig ist. Und wenn Sie dann noch die Kinder mit reinrechnen, die ja auch Teil dieser Grundsicherung für Arbeitssuchende sind, dann sehen Sie daran, dass der Grundsicherung für Arbeitssuchende das eigentlich überhaupt gar nicht trifft, weil viele gerade da schon Tätigkeiten haben. Und wir kommen ja nachher noch zu Niedriglöhnen, zu prekärer Beschäftigung. Das sagt natürlich auch vieles aus, dass ein großer und größer werdender Anteil von Menschen von dem, was er sich erarbeitet, tatsächlich dann nicht leben kann. Das ist die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Und Herrn Scheele wäre dann entgegenzuhalten, dass erstens diese 600 Euro ein soziokulturelles Existenzminimum markieren, was gewährleistet sein muss, unabhängig von der eigenen Leistungsfähigkeit, und dass in seinem eigenen System der Grundsicherung für Arbeitssuchende, dass da viele Menschen gar nicht arbeiten können, wir also in der Tat uns Mittel und Wege überlegen müssen, wie wir die Leistungen für diese Menschen soziokulturell menschenwürdig ausgestalten können. Vielleicht noch ein weiterer Punkt. Die nächste Folie ist etwas anders gestaltet. Rufen Sie die gerne auf. Mir ist es auch wichtig, weil bei Herrn Scheele ja auch wieder der Vorwurf des sozialen Missbrauchs auftaucht, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir eine hohe Dunkelziffer der Armut haben. Wir haben das sicherlich schon gehört, das ist die sogenannte verdeckte Armut. Es wird viel von denen geredet, die angeblich den Sozialstaat missbrauchen, die ohne Bedarf Leistungen in Anspruch nehmen. Die tatsächliche Realität des Sozialstaates ist eine andere. Wir haben nämlich etwa 40-60% der Berechtigten, die in den verschiedenen Grundsicherungssystemen das Recht, was sie eigentlich hätten auf Unterstützung, gar nicht wahrnehmen. Das sind im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach verschiedenen Schätzungen ungefähr 40%, ist eher noch eine konservative Schätzung. Bei der Grundsicherung im Alter sind es etwa 60% der Berechtigten, die ihre Ansprüche gar nicht wahrnehmen. Das hat häufig damit zu tun, dass das schambehaftet ist, sich beim Jobcenter dann diese Leistungen zu holen, dass gerade ältere Menschen davor zurückschrecken, dass die bürokratischen Hürden in der Tat auch sehr hoch sind. Es wird einem nicht leicht gemacht, an diese Leistungen tatsächlich zu kommen. Und das führt dazu, dass in der Tat nicht in Anspruchnahme von Rechtsansprüchen deutlich stärker die Realität unseres Sozialstaates prägt als ein etwaiger Missbrauch. Und wenn Sie an die Sanktionen denken, die es im Grundsicherungssystem für Arbeitssuchende gibt, von denen sind ohnehin in der Regel nur 3% der Berechtigten betroffen. Und der geringste Teil der Sanktionen hat irgendetwas mit einem Leistungsmissbrauch zu tun. Der überwiegende Termin und das zeigt schon, dass wir es da nicht mit einem großen Missbrauch zu tun haben, sondern zu einem großen Teil wirklich in sozialpolitischen Bagatellen. Um uns dem Thema auch anzunähern, wie ist das in Corona, in welcher Situation sind wir, vielleicht auch noch einen weiteren Hinweis, auf den wir im Paritätischen auch immer gerne hinweisen, weil er auch in der Debatte um Hartz IV häufig falsch eingeschätzt wird. Nehmen Sie gerne die nächste Folie noch aus. Wir kennen alle die Zahlen, wie viele Prozent beispielsweise von Alleinerziehenden von Armut betroffen sind. Aber eine Zahl, die wird relativ wenig dann in der Öffentlichkeit genannt. Das ist nämlich die Antwort auf die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir uns mal die Gruppe der Armen insgesamt ausschauen. Es mögen zwar viele unter den Alleinerziehenden jetzt als Beispiel arm sein, aber unter allen Armen sind Alleinerziehende vielleicht nur eine Gruppe. Wer sind sie denn, die Armen? Und das hat der Paritätische mit seinem Armutsbericht 2018 einmal auseinanderklamüsert, sage ich mal. Und da sieht man, Sie sehen das hier im Bild, auch das herkömmliche Bild der Armut nicht der Realität der Zusammensetzung der Gruppe der armen Menschen dann entspricht. Denn diejenigen Menschen, die arm sind, damit meine ich jetzt auch tatsächlich Einkommensarmut, nicht nur Grundsicherungsbezug, die sind zu einem Viertel, also ein Viertel dieser Armen ist etwa Innere. Und ein Drittel der Armen ist gar nicht erwerbstätig, sondern ist vielmehr erwerbstätig. Das sind die große Gruppe der Working Poor, der erwerbstätigen Armen. Ein Drittel aller Armen ist erwerbstätig. Mythos, das in der Öffentlichkeit transportiert wird, die Armen arbeiten, wie es Herr Statement dann auch suggeriert, der hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Arbeitslos sind unter den Armen 21%. Das ist übrigens eine Zahl, die sich in den letzten Jahren seit Einführung von Hartz IV massiv erhöht hat. Wenn Sie in den neuen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, also quasi ein Regierungsamtelwerk, reinschauen, dann sehen Sie, dass sich die Zahl der Arbeitslosen, die arm sind, in den 20 Jahren von 1995 bis 2015 etwa vervierfacht hat. Nicht nur etwa vervierfacht, sondern mehr als vervierfacht. Sie können auch über das Internetangebot des Paritätischen diesen Armuts- und Reichtumsbericht in seinem Entwurf einsehen. Da ist das die Regierung selbst dokumentiert. Das zeigt an, wie die Absicherung von Arbeitslosen auch mit Hartz IV tatsächlich deutlich verschlechtert hat. Kommen wir jetzt zu den Regelsätzen. Das ist ja ein wesentlicher Punkt. Sie haben die Frage gestellt, 600 Euro. Wie kommt man auf diese Summe? 600 Euro klingt ja noch relativ übersichtlich, wenn man, oder relativ rund, wenn man sich den Hartz-IV-Regelsatz 2021 anschaut, dann ist der berühmte Eckregelsatz, also der Regelsatz, den ein Alleinstehender dann für den Lebensunterhalt bekommt, bei 446 Euro. Die Kosten der Unterkunft kommen noch hinzu, die sind sehr unterschiedlich verteilt. Also der Eckregelsatz erstmal bei 446 Euro. Wie kommt man auf diese Summe? Hat der Gesetzgeber das einmal festgelegt nach dem Motto Pi mal Daumen? Nein, das hat er nicht. In Deutschland gibt es für alles ein sehr differenziertes Verfahren und insbesondere für die Regelsätze in der Grundsicherung gibt es das. Das Statistische Bundesamt hat eine große Haushaltsbefragung, die es regelmäßig unternimmt. Da werden in den verschiedenen Befragungszweigen etwa 55.000 Haushalte zu ihrem Verbrauchsverhalten dann befragt und auch zu dem Einkommen, was sie haben. Und aus dieser Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes schöpft man Zahlen, um sich die Regelsätze herzuleiten und diese nach einem mehr oder weniger seriösen Verfahren dann zu bestimmen. Der Grundgedanke war, dass man vor einigen Jahren, noch in den 80ern, immer mit einem Warenkorb gearbeitet hat. Der eine oder andere hat das vielleicht noch in der Darstellung vor Augen. Da haben dann viele Menschen gerade aus Ämtern einen kleinen bildlichen Warenkorb gepackt, haben da Brot, Konserven, alles Mögliche dann reingetan, Hygieneartikel und aus dem Wert dieses Warenkorbes dann ganz praktisch abgeleitet, wie viel ein Mensch zum Leben braucht. Man hat, das war nicht weiter erstaunlich, festgestellt, das sagt sehr viel darüber aus, was diese Leute glauben, was der Mensch zum Leben braucht. Es hat aber wenig damit zu tun, was tatsächlich die Menschen zum Leben brauchen. Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und die Orientierung daran war ein Versuch, das zu überwinden. In dieser Einkommens- und Verbrauchsstichprobe konzentriert man sich nun auf die Haushalte und deren Ausgaben, die nicht selbst auf Grundsicherung angewiesen sind, die aber vielleicht Aufstocker sind und die auf jeden Fall wenig Geld haben, nämlich auf die 15% der Haushalte, die die ärmsten Haushalte dann sind. Auf diese 15% der ärmsten Haushalte, die nicht in der Grundsicherung sind, legt man ein besonderes Augenmerk und schaut für die Regelsatzbemessung, naja, diese Menschen, die ohnehin sehr wenig Geld haben, wofür investieren die denn ihr Geld? Und dann kommt man zu einzelnen Werten und die sind die Grundlage für die Regelsatzbemessung in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Und Sie sehen jetzt eine solche Tortengrafik. Die Summe, die da drin steht, ist allerdings noch deutlich kleiner als die, die in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe dann von den ohnehin gering verdienenden Haushalten an Ausgaben getätigt wird. Man hat nämlich etwas Weiteres gemacht und das ist hoch umstritten im Verfahren der Regelsatzbemessung. Man hat nämlich gesagt, naja gut, die Haushalte, auch wenn sie jetzt ein geringes Einkommen haben und sie ohnehin nicht große Spielräume haben, die geben trotzdem noch Geld aus für Dinge, die nicht gewünscht sind, die vielleicht nicht gesund sind. Und diese Dinge, hat die Politik gesagt, die wollen wir definieren, die wollen wir näher bestimmen und die wollen wir dann auch nicht übernehmen. Frau von der Leyen hat sich da sehr stark dafür eingesetzt. Es gab zum Beispiel Haushalte von Menschen mit geringem Einkommen, wie auch alle anderen Haushalte, die übrigens sogar in höherem Maße, die geben manchmal auch Geld für eine Flasche Wein oder eine Flasche Bier aus. Das kommt alles vor. Wie gesagt, übrigens auch relativ viel häufiger in den oberen Einkommensgruppen. Frau von der Leyen hat gesagt, das ist gar nicht gesund, das alles. Das können wir so nicht machen. Und man hat den Gegenwert von alkoholischen Getränken, die in dieser Einkommens- und Verbrauchsstichprobe erhalten waren, dann in Mineralwasser umgerechnet, von der Menge her. Damit hat man die Regelsätze finanziell sehr deutlich klein gerechnet, denn Wasser ist deutlich günstiger als alkoholische Getränke und man hat natürlich nur den Gegenwert von Wasser dann eingesetzt, somit dann den Anteil für Nahrungsmittel und Getränke erstmal gesenkt. Und so ist man dann durch die ganze Einkommens- und Verbrauchsstichprobe gegangen und hat dann Posten, von denen man denkt, die sind jetzt nicht nötig, die brauchen Menschen in der Grundsicherung nicht gegenüber Geringverdienern, die hat man dann schlicht rausgestrichen und kommt dann deshalb zu knappen Ansätzen. Vielleicht ein weiteres Beispiel, wie es gelungen ist, Regelsätze klein zu rechnen. Menschen mit geringem Einkommen in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe haben häufig dann auch Ausgaben, um beispielsweise im öffentlichen Raum mal eine Tasse Kaffee zu trinken. Wenn man sich in Nicht-Pandemie-Zeiten dann mal bei einer Veranstaltung oder so getroffen hat oder mit Freunden sich eine Tasse Kaffee zu bestellen im Café, das war da in den Ausgaben in dieser Einkommens- und Verbrauchsstichprobe dann enthalten. Das wunderbare Kunststück, was die Regierung gemacht hat, ist zu sagen, die Grundsicherung sollten unbedingt die Möglichkeit haben, sich auch eine Tasse Kaffee in der Öffentlichkeit dann zu bestellen, das soziale Leben der Gemeinschaft teilzuhaben. Aber wir rechnen ihnen nicht die Ausgaben für diese Tasse Kaffee an, sondern wir rechnen den Materialwert zugute. Das heißt, die Kosten für Wasser, für Kaffeepulver, für die Energie der Zubereitung der Tasse. Dieser Anteil fließt bei Grundsicherungsberechtigten dann in die Statistik ein. Und durch solche Mechanismen, wie an den Beispielen Kaffee, Alkohol und dergleichen, werden die Regelsätze systematisch kleingerechnet. Eine deutlich geringere Summe als die, die ohnehin schon gering verdienende Haushalte für ihren Lebensunterhalt regelmäßig aufwenden, eine deutlich geringere Summe fließen die Rätsel ein. Und dann kommen sie zu den Diensten, von denen sie wissen, das reicht hinten und vorne zum Leben nicht aus. Für den ganzen Monat für Nahrungsmittel, Getränke und Tabak waren 154 Euro, 43 Euro für Freizeit, Unterhaltung und Kultur, für Verkehr dann um die 40 Euro, damit kriegen sie vielerorts gar kein Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr und ein Auto mitzufinden, selbst wenn ihnen schon ein Auto gehört, das ist davon in der Regel überhaupt auch nicht möglich. Bekleidung und Schuhe auch sehr wenig. Und für Gesundheitsausgaben und Hygieneartikel haben wir hier ebenfalls sehr wenig Geld in der Statistik zur Verfügung. Die Ausgaben für Gesundheitspflege, die liegen bei etwa 17 Euro. Da müssen Sie all das von zahlen, was Sie heutzutage nicht mehr von der Krankenkasse übernommen bekommen. Da müssen Sie Ihre Zuzahlungen von leisten. Und wenn Sie sich mal in die Situation eines Menschen versetzen, der beispielsweise sehr stark an Allergien leidet. Das ist ja nun wirklich kein Spaß. Allergiemittel kriegen Sie aber in der Regel nicht auf Rezept verschrieben. Allergiemittel müssen Sie sich dann als nicht verschreibungspflichtige Medikamente dann selbst kaufen. Machen Sie das mal mit allen anderen Ausgaben, die Sie dann im Monat. Und hier sind wir ja auch nur bei den Sätzen für Erwachsene. Denken Sie mal daran, dass ein Kind an diesen Allergien leidet, vielleicht ein 15-jähriger Teenager. Denn Kinder kriegen ja nochmal Regelleistungen, die deutlich geringer sind als diese 446 Euro, die im Regelsatz dann tatsächlich hinterlegt sind. Wenn wir jetzt die Folie uns mal anschauen, dann sieht man, wie sich das weiter dann verteilt. 446 Euro ist diese Summe dann gekommen für den alleinerziehenden Erwachsenen, die 14- bis 17-Jährigen 373 Euro, für die 0- bis 5-Jährigen hat man dann 283 Euro Regelsatz. Wenn Sie sich so auf einen Blick diese Statik der Hartz-IV-Regelsätze dann mal anschauen wollen, dann können Sie sehr gut auf diese Übersicht dann eingehen. Das zeigt, diese Regelsätze sind deutlich zu knapp bemessen. Kurzer Hinweis vielleicht, auch das Bundesverfassungsgericht sieht das so. 2014 waren die Regelsätze das letzte Mal richtig prominent vor dem Bundesverfassungsgericht. Und da haben die Richter bei dem Gesetzgeber noch einen sehr weiten Ermessensspielraum zugebilligt, aber auch deutlich gemacht, naja, so wie ihr das jetzt macht, können wir nicht sagen, dass es direkt verfassungswidrig ist. Diesen Spielraum geben wir euch als Gesetzgeber. Aber es ist schon sehr hart an der Grenze der Verfassungswidrigkeit dran. Also der Gesetzgeber kommt an die Grenze dessen und er muss aufpassen, dass er sie tatsächlich nicht reißt. Und 4 Jahre vorher hatte das Bundesverfassungsgericht in einer bekannten Entscheidung ja dem Gesetzgeber schon mal die rote Karte gezeigt und schlicht und einfach festgestellt, dass die Regelsätze in der Form, wie sie damals bemessen waren, nicht mit dem Verfassung vereinbar waren, weil, wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Regelsätze mit diesem Verfahren willkürlich ins Blaue hinein zum Teil geradezu geschätzt gewesen seien. Und das war aus dem berufenen Mund des Bundesverfassungsgerichts nicht weniger als eine Ohrfeige für den Gesetzgeber, der sehenden Auges in dieses Verfahren und in dieser Niederlage vor Gericht dann reingegangen ist. Es war ihm leider keine große Lehre, es ist wenig passiert, als das, was das Bundesverfassungsgericht als Mindestanforderung dann vorgegeben hat. Dazu gehörte beispielsweise die Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder zu verbessern. Das, indem das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket dann eingeführt wurde. Und wenn wir jetzt diese Ausgangssituation haben, kommen wir zu der Situation in der Pandemie. Und da bitte ich dann mal die nächste Folie dann noch aufzurufen. hilflos in der Krise. Mit hilflos meine ich nicht die Menschen, die von Armut betroffen sind. Da sind viele aktiv, da sind engagiert. Das muss man auch sein, wenn man mit wenig Geld seinen Alltag managen will. Hilflos meint in diesem Zusammenhang, deshalb ist es auch in Anführungszeichen geschrieben, dass man tatsächlich keine zusätzlichen Hilfen für Menschen in der Grundsicherung lange Zeit beschlossen hat. Und das ist aus unserer Sicht etwas, was nicht zu akzeptieren ist, was auch in keiner Weise begründet ist. Denn als die Krise im März vergangenen Jahres, als die Pandemie da losging, da waren es wie immer die Ärmsten, die am stärksten von dieser Pandemie betroffen waren. Da gab es dann beispielsweise sofort Hamsterkäufe und die Menschen, die ohnehin keinen großen Radius haben, weil sie kein Auto haben, weil sie viele Rentnerinnen und Rentner da auf die Geschäfte in der Nähe angewiesen sind, die merkten plötzlich, dass die Dinge, Konserven, Klopapier, Hygieneartikel, ganz banale Sachen, dass sie die auf einmal gar nicht mehr kriegten, dass die ausverkauft waren, dass plötzlich sehr einkommensstarke Gruppen mit ihnen um das konkurrierten. Die Preise gingen in die Höhe. Ausgeglichen würde das für diese Gruppe in keiner Weise. Viele Einrichtungen, die auf die Menschen in Einkommensarmut regelmäßig angewiesen sind, die sind geschlossen worden. Denken Sie an die Lebensmitteltafeln, die für immer mehr Menschen ein notwendiges Zubrot dann auch bereitstellen. Die waren geschlossen. Menschen haben diese Unterstützung dann nicht mehr erfahren. Sie haben aber auch nicht zusätzlich Geld bekommen, um sich etwas kaufen zu können. Denken Sie an die Hygienebedarfe. Die Ausgaben für einen Mundschutz, inzwischen für eine FFP2-Maske, die da notwendig waren. Und denken Sie daran, wie viel die da noch gekostet haben. Da hat man Menschen in der Grundsicherung keinen Euro extra zugebilligt, um diese Leistung tatsächlich in Anspruch nehmen zu können. Und so finden wir eine Fülle von Beispielen, da könnte ich noch viele, viele nennen, wo Menschen in der Grundsicherung sozialpolitisch im Stich gelassen worden sind. Denken Sie, Sozialkaufhäuser waren beispielsweise auch geschlossen. Denken Sie allein bei Familien mit Kindern an das Mittagessen in der Schule oder im Hort, das es inzwischen zum Glück grundsätzlich kostenlos gab. Das fiel dann weg. Das waren dann Zusatzaufgaben, Ausgaben, die für die Familien dann ankamen. Und dann hätte man sagen können, überweisen wir den Familien nochmal zusätzlich Geld, damit sie diese Mehrausgaben dann kompensieren können. Das hat man nicht gemacht. Man hat gesagt, dafür können die Schulen und die Horte jetzt die Essen grundsätzlich dann in die Familien bringen. Das war so bürokratisch, dass es nahezu nirgends vernünftig funktioniert hat und war auch grundsätzlich halt nur ein Beispiel, dass man sehr umständliche bürokratische Wege lieber konstruiert, als den Betroffenen tatsächlich mehr Geld zu geben. Für uns auch eine große Enttäuschung. Und das Ganze hat sich ja wiederholt, beispielsweise bei den FFP2-Masken, als die verpflichtend wurden und dann der Gesetzgeber gesagt hat, na gut, da müssen wir jetzt wirklich was tun. Was war die große Hilfe? Nicht eine unbürokratische finanzielle Unterstützung, sondern der Anspruch, dass jeder Grundsicherungsberechtigte den Anspruch haben sollte, 10 Masken sich an der Apotheke dann abzuholen und dafür einen Gutschein, ein Beglaubigungsschreiben durch die Krankenkassen bekam. Also schon mal ein irrsinnig kompliziertes Verfahren. Auch die Krankenkassen hätten durchaus anderes zu tun gehabt. Die mussten dann also Grundsicherungsberechtigten Bescheide schreiben, dass sie sich 10 Masken abholen konnten. Der Bund hat den Apotheken diese Masken übrigens mit 3,90 Euro pauschal pro Maske bezahlt. Das heißt, pro Grundsicherungsberechtigten wurden da 39 Euro in Masken dann investiert. Hätte man den Menschen nur die Hälfte dieses Geldes direkt überwiesen, hätten sie sich deutlich mehr Masken kaufen können und hätten diese Masken auch noch viel schneller gehabt. als es auf diesem sehr komplizierten Wege gewesen ist. Es zeigt auch den Umgang mit Menschen in der Grundsicherung und dieses tief verankerte sozialstaatliche Misstrauen, das wir da haben. Und da laufen jetzt in unseren Forderungen verschiedene Elemente dann zusammen. Zum einen, wir brauchen die bedarfsgerechte Anhebung der Regelsätze. Die sind grundsätzlich, ich bleibe noch bei der Folie. Wir brauchen mindestens 600 Euro ganz grundsätzlich, unabhängig von jeder Pandemie. Die Regelsätze sind klein gerechnet. Sie waren schon immer zu gering ausgestattet. Mindestens 600 Euro plus Kosten der Unterkunft und Heizung, das ist das, was mindestens in der Grundsicherung dann finanziert werden muss. Wir brauchen darüber hinaus auch besondere Maßnahmen denn in der Krise, denn die Pandemie hat mal plötzliche Kosten, die sie mit sich bringt, und diese Mehrwerte müssen ein Stück weit kompensiert werden. Und da ist aus unserer Sicht ja wirklich das, was auch nur angemessen ist, 100 Euro mehr als pauschalen Mehrbedarfszuschlag für das, was man an Mehrbedarfen hat, an Hygieneartikeln, die man mehr hat, an Gesundheitsausgaben, die man mehr hat, an die Menschen, die mit ihren Kindern zu Hause in den Wohnungen sind und da mehr Ausgaben haben. Es kostet ja auch einfach mehr, wenn man nicht mehr in der Öffentlichkeit in die Infrastruktur dann gehen kann, sondern zu Hause das dann alles nutzen muss. Man hat mehr Stromausgaben, und denken Sie für die ganzen Ausgaben für beispielsweise Bildungsausgaben, wenn Sie sich um Ihre Kinder dann zu Hause kümmern. Da kommt wirklich eine ganze Menge zusammen. Und bei den Preissteigerungen sehen wir es ja auch. Gemüse, Obst und andere Sachen, von denen immer gesagt wird, ja, Grundsicherungsberechtigte müssen die sich unbedingt kaufen. Die sind auch teurer geworden, ohne dass das bisher kompensiert wäre. Denn diese Regelsätze, um das auch nochmal deutlich zu machen, die über die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe hergeleitet werden, das hat einen ziemlichen Zeitverzug. Erst jetzt mit der neuen Regelsatzbemessung sind erstmals überhaupt Ausgaben für Mobilfunk, also für Handynutzung, überhaupt in die Regelsatzbemessung reingekommen. Vorher waren die niemals drin. Also bis diese Regelsätze sich gewandelten Verhältnissen anpassen, das dauert auch immer eine Zeit. Deshalb 100 Euro mehr Zuschlag dann für die Zeit der Pandemie. Und das ist etwas, das die Kappen noch nicht gegenüberstehen. Und auch beispielsweise die Bundestagsfraktion der FDP, die häufig in dem Ruf steht, die Grundsicherung möglichst klein halten zu wollen, hat gesagt, in der Pandemie-Sicherungsberechtigte einen Zuschlag haben, mindestens ein Fünftel mehr Regelleistung in der Pandemie, da ein fast ungewöhnlich, nur eben nicht vollständig in der Bundesregierung. Und was uns auch ein wichtiges Anliegen ist, dass wir für die Dauer der Krise tatsächlich ein Verbot von Zwangsräumungen brauchen und die Aussetzung der Pflicht von Kreditrückzahlungen, um Menschen vor Wohnungsverlust und Existenznot dann zu schützen. Gerade jetzt, wo auch in Berlin der Mietendeckel gekippt ist, sieht man, dass Menschen, die jetzt doppelt gefordert sind, vielleicht Miete nachzahlen zu müssen, aber gleichzeitig unter Einkommensverlusten in der Pandemie leiden, dass die das einfach nicht schultern können. Und da brauchen wir wirksame Schutzmechanismen. Und dieser Dreiklang, den wir da formuliert haben, der findet die Zustimmung, Frau Jonas hatte schon gesagt, von über 40 großen Verbänden und Unternehmen. Und da fordern wir tatsächlich auch auf, Unterschriften zu leisten, mit dem eigenen Namen dafür zu werben, dass diese Forderungen umgesetzt werden. Denn wir merken, von selbst kommt die Hilfe für die Armen nicht. Das ist wie so häufig. Das muss tatsächlich erkämpft werden. Das muss auch durch zivilgesellschaftliches Engagement erstritten werden. So ein Wahljahr ist dafür gar keine schlechte Gelegenheit. Und wir wollen das nutzen und mit möglichst vielen eben für die Umsetzung dann streiten. Und damit würde ich jetzt erstmal in die gemeinsame Diskussion gehen und freue mich drauf.